You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und herzlich willkommen bei den Antifa News für den 7. Dezember 2017. Wir gucken heute nach Leipzig, Dessau und Halle. Zum einen geht es um die Innenministerkonferenz, die in Leipzig stattfinden soll. In Dessau soll eine Abschiebehaft eingerichtet werden und in Halle gibt es einen Vortrag, den es sich sicher zu besuchen lohnt. Vom 7. bis 8. Dezember, also heute und morgen, findet in Leipzig die Innenministerkonferenz statt. Dabei ging im Vorfeld eine Forderung der CDU durch die Medien. Zukünftig wolle man Geflüchtete wieder nach Syrien abschieben, denn angeblich gibt es in Syrien Gegenden, die sicher seien. Diese Überlegungen trafen auf sofortige Kritik, sogar innerparteilich, und wie die aktuelle Situation in Syrien aussieht und welche Kritik es an der Innenministerkonferenz als solcher gibt, das hat Elli für euch und für uns zusammengefasst.
Syrische Geflüchtete abzuschieben. Das ist noch bis Juni nächsten Jahres nicht möglich. Bis dahin gilt ein Abschiebestopp. Die Innenminister von Bayern und Sachsen jedoch wollen diesen nicht mehr verlängern. Und eine weitere Forderung der Innenminister ging durch die Medien, denn auch Geflüchtete, die Straftaten begangen haben, wollen die Minister aus Bayern und Sachsen nach Syrien abschieben können. Diese Forderung wollen sie bei der Innenministerkonferenz anbringen und durchsetzen. Bei der Innenministerkonferenz treffen sich die Innenminister der Bundesländer. Mit dabei ist auch der Bundespräsident und der Bundesinnenminister. Es wird über die Themen Verfassungsschutz, innere Sicherheit, Datenschutz, zivile Verteidigung und auch kommunale Angelegenheiten geredet. Und die CDU möchte dieses Mal einen Antrag vorbringen, die Abschiebung von syrischen Geflüchteten wieder zuzulassen. Aber das ist nur ein Punkt von vielen, die an dieser Innenministerkonferenz besprochen werden. Jule vom Bündnis NoIMK aus Leipzig erzählt, was bereits an Themen durchgesickert ist.
Also es ist ein großes Stochern im Nebel, aber es sind natürlich jetzt einzelne Themen auch schon durchgestochen. Sachsen selber hat das Thema Bundeswehreinsatz im Inneren, Einsatzlagen der Polizei bei Fußballspielen, das polizeiliche Vorgehen oder die polizeiliche Aufrüstung nach dem G20-Gipfel in Hamburg auf die Tagesordnung gesetzt und mit Bayern zusammen, und das ging auch schon durch die Presse, die mögliche Wiederaufnahme von Abschiebungen nach Syrien. Zudem ist auch durchgestochen worden, dass der amtierende Bundesinnenminister de Maizière auch im Bereich der Überwachungspolitik, wenn man das so nennen will, einen Antrag vorgelegt hat.
Die Innenministerkonferenz selbst ist wenig transparent. Die Tagesordnungen werden nicht veröffentlicht, die Beschlüsse schon, solange nicht ein Bundesland oder der Bund dem widerspricht. Das heißt, wir wissen wenig darüber, was die Innenminister auf dieser Konferenz planen oder besprechen. Aber wir wissen, was früher besprochen wurde. So wurden auf der letzten Innenministerkonferenz Beschlüsse gefasst, die stärkere Grenzkontrollen gerade auch an den EU-Außengrenzen befürwortet haben. Es heißt dort auch, dass die Innenminister eine verstärkte Abschiebung nach Afghanistan befürwortet hatten. Aber auch in den veröffentlichten Beschlüssen fehlen einige Angaben und es wird darum gebeten, von Nachfragen diesbezüglich abzusehen. Obwohl sich viele der Beschlüsse darauf beschränken, Dinge zu befürworten oder andere Gremien bitten, gewisse Dinge zu prüfen, haben die Beschlüsse der Innenministerkonferenz konkrete Auswirkungen. Jule von NoIMK Leipzig erläutert uns, welchen Einfluss diese Beschlüsse haben können.
Also es soll 30 Tagesordnungspunkte geben, was eine ganz schöne Menge ist. Und möglicherweise kommen diese Beschlüsse in die Länderparlamente oder sie werden einfach zu Handlungen der Bundesregierung. Also das kann man wirklich an dem Fall Abschiebung nach Afghanistan sozusagen exemplifizieren. Da gab es in Länderparlamenten keine Nachbestätigung, weil es einfach Kompetenzsache sozusagen des Bundes und eher eine so eine Praxissache dann, also wie die Länder sozusagen damit umgehen ist. Das wurde einfach durch die IMK getrieben, das Thema Wiederaufnahme von Abschiebungen, und ist dann politisches Handeln geworden, ne?
Und nun gibt es bei dieser Innenministerkonferenz eben den Vorstoß der CSU aus Bayern und der CDU von Sachsen. Noch bis Juni nächsten Jahres steht der Abschiebestopp für Syrien. Sachsens Innenminister Ulbig wiederum nennt es als Ziel, dass man sogenannte Gefährder und Personen, die Straftaten begangen haben, abschieben müsse. Aber Straftäter in ein Bürgerkriegsland abzuschieben, bedeutet, ihren Tod willentlich in Kauf zu nehmen. Die Innenminister der CSU in Bayern und der CDU in Sachsen sehen das offenbar anders und hoffen auf eine Neubewertung der Lage in Syrien. Wir haben mit Elias Perabo gesprochen. Er ist aktiv in der Gruppe Adopt a Revolution und hat Syrien bereits mehrfach besucht.
ich glaube, man darf in dem Jahre 6 dieses Aufstandes, kann man einfach nicht mehr von einem einheitlichen Syrien sprechen, sondern man muss in die unterschiedlichen Regionen gucken. Ich will einfach mal probieren, 3, 4 Blitzlichter zu machen. Oben im Norden haben wir kurdisch verwaltete Gebiete, die relativ stabil sind, aber auch da an den Grenzen wird noch heftig gekämpft, sozusagen. Auch da ist man mitten im Kriegszustand. Wir haben die Küstenregionen, die ganz stark in der Hand sind vom Assad-Regime, aber auch von sozusagen den Milizen, die sich über Jahre da aufgebaut haben. Das heißt, auch da ist es schwierig zu sagen, ob es wirklich auch eine Regierung gibt, so ein Konglomerat aus Regierung und sozusagen befreundeten Milizen, die das verwalten. Dann haben wir andere Gebiete, etwa in dem Raum Damaskus, wo in Damaskus selber es eine relative Sicherheit gibt, aber drumherum werden die Lynchorten ausgehungert. Man hört in Damaskus die Bombeneinschläge, die rumherum geschehen. Das heißt, von Stabilität kann man da wirklich nicht sprechen in diesem Land. Einerseits haben wir dschihadistische Gruppen, etwa in Idlib, aber auch von Damaskus, wo es alles andere als eine gesicherte Ordnung gibt, wo es ganz schwierig ist, für bestimmte Fraktionen und Bevölkerungsgruppen zu leben. Und auf der anderen Seite haben wir ein tief sitzendes und fest sitzendes Assad-Regime in Damaskus selber mit gleichzeitig mehreren Zehntausenden Gefangenen, Menschen, die verschwunden sind, die in den Gefängnissen aus politischen Gründen sitzen, wo es die Gefahr gibt, gerade von Leuten, die geflüchtet sind, zu sagen, sie müssen unter dieses Regime wieder zurück. Das kann aber mit riesigen Gefahren verbunden, deswegen ist das unverantwortlich.
Elias Perabo gilt besonders zu bedenken, dass die syrische Bevölkerung nicht nur vom IS bedroht wird. Auch die Truppen von Bashar al-Assad kämpfen in Syrien und stellen eine Bedrohung für die Bevölkerung dar.
Der Vorschlag zu Syrien von Seiten der Unionsinnenminister ist ja gleich aus zwei Seiten pervers. Das eine ist sozusagen, er ist höchst problematisch, weil sozusagen Syrien kein sicheres Herkunftsland ist. Das ist, glaube ich, unumstritten. Das zweite aber ist, das ist die Tatsache, dass man mit einem Deal anfängt, wieder mit Assad ins Gespräch zu kommen, dass man ein Rücknahmeabkommen mit Assad schließen müsste. Das heißt, mit jemandem, der vor wenigen Wochen des Giftgaseseinsatz gegen seine eigene Bevölkerung überführt worden ist, mit dem will man nun neue Verträge machen und den will man auch als Partner auf der anderen Seite für die sich wieder zurückgewinnen. Ich glaube, das ist sowas von Menschen verachten, jenseits des Zeichens an die Syrer hier, dass hier eventuell abgeschoben wird, den Menschen, die vor diesem Regime geflüchtet sind, dass man denen nun zeigt, okay, das ist jemand, mit dem wir wieder einen Handel betreiben, und zwar einen ganz, ganz schmutzigen Asylhandel. Das, glaube ich, ist eine so verachtende Politik und deswegen darf dieses Abkommen auf keinen Fall durchkommen.
Angesichts einer solchen Situation ist es kein Wunder, dass es selbst innerhalb der Union Kritik an dem Vorschlag gibt, Abschiebungen nach Syrien wieder zuzulassen. Aber zum Glück gibt es nicht nur innerhalb der Union Kritik. Das Bündnis NoIMK hat für heute einen Protest gegen die Innenministerkonferenz geplant und geht gegen die Einschränkungen von Freiheitsrechten und gegen Asylrechtsverschärfungen auf die Straße. Wer den Protest heute verpasst hat oder keine Zeit hatte, sollte aber nicht traurig sein, denn die nächste Innenministerkonferenz kommt bestimmt. Und ich bezweifle sehr, dass es bei der nächsten Konferenz weniger Anlass zum Protest gibt.
Zitat: Wir müssen geltendes Recht umsetzen. Sonst verliert der Bürger den Glauben an den Rechtsstaat. Das sagte Holger Stahlknecht im Interview mit dem MDR als Rechtfertigung dafür, künftig Geflüchtete, die nicht bereit sind, an ihrer eigenen Abschiebung mitzuwirken, in der ehemaligen JVA Dessau zu inhaftieren. Jonas hat sich für uns einmal mit den Bedingungen und Entscheidungen der Abschiebehaft beschäftigt.
Ab 2019 sollen in Sachsen-Anhalt abgelehnte Asylbewerber ins ehemalige Gefängnis nach Dessau inhaftiert bzw. einquartiert werden. Das Gefängnis in Dessau ist seit 2015 geschlossen und muss saniert werden. Die Kosten dafür belaufen sich laut Finanzministerium auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag. So berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk vom 6.12.2017. Noch im August plante Innenminister Holger Stahlknecht, abgelehnte Asylbewerber in sogenannten Containern in der ZAST in Halberstadt zu lagern. Jedoch wurde das damals schon heftig diskutiert. So führt beispielsweise die Abgeordnete der Linken Henriette Quade aus:
Natürlich braucht es auch da die Zugänglichkeit von Dolmetschern, braucht es die Zugänglichkeit für Leute, die mit einer Abschiebung konfrontiert sind, unabhängige Rechtsberatung zu bekommen. Müssen die Leute die Chance haben, ihre Anwälte zu sehen? Müssen die Leute eine Chance haben, auch ihre Dinge zu regeln? Und das ist natürlich bei einer Inhaftierung schwieriger. Und wenn die Inhaftierung dann eben auch noch am Rande einer Stadt erfolgt und im Grunde all diese Merkmale der Zugänglichkeit nicht aufweist, dann ist das eine besonders problematische Lösung.
Stefanie Mürbe ist Projektleiterin der Landesinfostelle Flucht und Asyl und Vorsitzende des Flüchtlingsrates Sachsen-Anhalt. Auch sie spricht sich nicht nur gegen die geografische Verortung der Abschiebehaft in Halberstadt, sondern grundsätzlich gegen die Maßnahme einer Abschiebehaft aus.
An und für sich haben wir ganz klar uns auch dagegen ausgesprochen, dass in Halberstadt ein Leben die Aufnahmeeinrichtungen zu platzieren, weil das einfach ein fatales Zeichen auch ist. Ne? Die Menschen kommen an und wird gleich gezeigt, hier kann es dann enden. Ist ja auch im Zusammenhang zu sehen, dass überhaupt sich die Erstaufnahmeeinrichtung immer mehr zu, eigentlich, ja, vielleicht soll ja auch so sein, sogenannte Ausreisezentren verwandeln. De facto ist es sozusagen jetzt, so ist es der Plan der Politik ja da dass sozusagen die Aufenthaltszeiten und so immer weiter verlängert werden sollen und die Menschen, zum Beispiel jetzt heute schon, wenn sie aus den sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen, eigentlich die Aufnahmeeinrichtung gar nicht mehr verlassen dürfen können, vielleicht dann daraus wieder abgeschoben werden. Per se lehnen wir Abschiebehaft ab. Und ob das nun eben dann in Dessau ist oder in Halberstadt ist, dann auch wieder, lehnen wir das grundsätzlich ab.
Die Abschiebehaft soll prinzipiell der Durchsetzung der Ausreisepflicht bzw. der Abschiebung dienen. Die Gründe für eine Abschiebehaft sind durchaus unterschiedlich und undurchsichtig.
In der Regel halt Personen, denen unterstellt wird, dass sie sich der Abschiebung entziehen würden. Also zum Beispiel, wenn jetzt eine Person nicht angetroffen wird, den Aufforderungen nicht nachkommt und dann halt eben begründet wird, sie würde sich halt eben der Abschiebung entziehen. Es braucht halt immer einen richterlichen Beschluss dafür. Wir wissen allerdings, dass einfach viele Personen zu Unrecht in Abschiebehaft genommen werden. Es gibt da keine offiziellen Statistiken zu. Aber zum Beispiel ein Rechtsanwalt, der sehr viel zu Abschiebehaft arbeitet, der seine eigene Statistik. Und 50% seiner Mandantinnen wurden in den vergangenen Jahren unrecht inhaftiert. Das ist eine sehr erschütternde Zahl, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, das ist sozusagen das härteste Mittel des Freiheitsentzugs und dass das halt eben sehr häufig unrechtmäßig angewandt wird, ist erschütternd. Aber dass eben auch die Haftgründe so stark ausgeweitet worden, ist sehr alarmierend und vor allen Dingen, weil mittlerweile mit der letzten Gesetzesverschärfung ist eben Abschiebehaft zum Beispiel auch für sogenannte GefährderInnen. Das ist ein ganz problematischer Begriff, ne, der ja überhaupt nicht definiert ist. Und hier wird halt eben auch Strafrecht mit eben Abschiebehaft, also Strafhaft und Abschiebehaft sozusagen vermengt. Und das ist alles rechtsstaatlich sehr fragwürdig.
Nicht alle Inhaftierten werden dann wirklich abgeschoben. Meist fehlt für die Festnahme überhaupt ein richterlicher Beschluss und so können die festgesetzten Asylbewerber manchmal auch einen anderen Rechtsweg einnehmen und entlassen werden. Letztendlich wurden im Land Sachsen-Anhalt im Jahr 2017 bis September 258 Personen abgeschoben. In den letzten Jahren wurden fast doppelt so viele Menschen abgeschoben, was aber nicht daran liegt, dass Sachsen-Anhalt vorher eine menschenfreundlichere Asylpolitik verfolgte, wie Stefanie Mürbe ausführt.
Wir merken das deutlich, dass eben die Gesetzesverschärfungen sich niederschlagen und dass die Verwaltungspraxis sehr, sehr restriktiv ist. Menschen werden mit Arbeitsverboten, mit Leistungseinschränkungen, mit Gutscheinen etc. sehr stark unter Druck gesetzt. Also daran liegt es wohl nicht. Und dann liegt es wohl doch an den Gründen, warum die Menschen nicht ausreisen können.
Ein ganzes Gefängnis soll also jetzt umfunktioniert werden, um jeweils Platz für 30 Geflüchtete zu schaffen, die in Abschiebehaft genommen werden sollen. Das geht zumindest aus einem Beschluss hervor, der vor wenigen Wochen im Landtag Sachsen-Anhalts gefasst wurde.
Und vor allen Dingen, was für uns wirklich sehr wichtig ist, dass eben auch ausreichend Beratung dafür Sorge getragen wird. Also wir sagen ganz klar, wenn man sich eben anschaut, wie viele Personen unrechtmäßig in Haft sind, es braucht unbedingt unabhängige Rechtsberatung, die zur Verfügung wirklich gestellt wird. Das heißt halt nicht zu sagen, grundsätzlich, ja, Sie können ja einen Anwalt kontaktieren, wenn es de facto dann für viele Menschen nicht möglich ist. Es muss eine kostenlose, unabhängige Beratung vor Ort geben. Das ist uns sehr wichtig.
Auf der einen Seite stellt man sich natürlich die Frage, dass eine schwarz-rot-grüne Regierung in Sachsen-Anhalt einer solchen Abschiebehaft überhaupt zugestimmt hat. Wenn man die traurige Bilanz von ganz Deutschland betrachtet, Sachsen-Anhalt allerdings eines der wenigen Bundesländer, die bisher noch keine Abschiebehaft eingerichtet haben. Auch in Sachsen beispielsweise hat man im September über das Gesetz zum Vollzug von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam abgestimmt. Das Gesetz sieht vor, dass abgelehnte Asylbewerber, die sich in der Abschiebung entziehen wollen, bis zu 6 Monate inhaftiert werden können. Vielleicht stellt man sich jetzt die Frage, wie geht man denn nun mit Geflüchteten um, die aus nachvollziehbaren Gründen ihre Abschiebung nicht akzeptieren wollen? Aber ist das überhaupt die Frage?
Wem will ich das verübeln, dass er sich entscheidet, nein, ich gehe gehe nicht zurück nach Afghanistan. Nein, ich sehe für mich keine Zukunft in Somalia. Ich sehe für mich keine Zukunft in Marokko, wo ich wegen meiner Homosexualität verfolgt werde. Ich kann da nicht hin. Wem will ich das menschlich vorwerfen? Und ich glaube, wir müssen weg von dieser Diskussion härtere Abschiebungen und härtere Regeln, sondern sich endlich darum kümmern, was Leute brauchen, um hier gut leben zu können.
So klingt der Kommers der ältesten Burschenschaft Österreichs, der Burschenschaft Hysteria, die ausschließlich aus Frauen besteht und das goldene Matriarchat einfordert. Eine Burschenschaft mit ähnlicher Ausrichtung und Wertvorstellungen hat sich nun auch in München gegründet. Es handelt sich hierbei um die Burschenschaft Molestia, die als Wappentier die Nasenmoräne führt. Die Nasenmoräne, lustiger Side-Fact, kommt als Männchen zur Welt und im Laufe ihrer Existenz erfährt sie eine Geschlechtsumwandlung in ein Weibchen. Diese zwei Burschenschaften sind schöne Beispiele dafür, wie man es schaffen kann, männliche Dominanzräume aufzubrechen bzw. sie ad absurdum zu führen. Auch durch zum Beispiel die Gesetze des Marktes und der Konkurrenz sehen sich bisherige Männlichkeitsvorstellungen in Gefahr. Und diese bedrohten Männlichkeitsvorstellungen führen natürlich auch zu Verteidigungsreflexen. Insbesondere nach der Silvesternacht in Köln 2016 beschwörten deshalb rechte Politiker die Wehrhaftigkeit des deutschen Mannes.
Alles geht darum oder zielt darauf hin, eigentlich die traditionelle Männerrolle wieder, also der Mann als Familienernährer, als Familienvorstand, als der Souverän, als der Selbstständige und so weiter, der Autonome und der die Sachen in der Hand hat, wieder zu etablieren oder zu reetablieren.
Das sagt Rolf Pohl, der heute Abend 19 Uhr in Halle einen Vortrag unter dem Titel Männlichkeit, Gewalt, Sexualität und Abwehr des Weiblichen im studentischen Aufenthaltsraum am Steintor Campus der Uni Halle halten wird. Trotz aller Modernisierungen, Frauenquote und Ähnlichem sind die spätmodernen Gesellschaften nach wie vor durch eine hierarchische, männlich dominierte Kultur der Zweigeschlechtlichkeit bestimmt. Eine sozialpsychologische und subjekttheoretische Perspektive, die die Verknüpfung von Sexualität, Macht und Gewalt in den Mittelpunkt stellt, sei deshalb notwendig. Laut Pohl geht daraus ein unlösbares Dilemma für den Mann hervor.
Er soll sich, insbesondere was die Ausbildung, und deswegen ist sie so wichtig, die Ausbildung der Sexualität angeht, soll er sozusagen sich heterosexuell entwickeln, ganz klar, aufs weibliche Subjekt, auf die Frauen hin bewegen, als Objekt des Begehrens. Und gleichzeitig soll er der Souverän und der Autonome sein. Und mit dieser Art des Begehrens macht er sich aber abhängig von den Frauen. Und das ist etwas, was ihn zutiefst sozusagen in ein Dilemma mit seinem Selbstanspruch stützt. Und ich glaube, dass wir viele Formen von Gewaltförmigkeit, die von Übergriffen, die wir immer wieder, nicht besonders, wenn die Männer in einer Krise, besonders wenn sie gekränkt werden, wenn sie in Krisen geraten, wenn sie verlassen werden, nicht diese Art von unglaublicher und das unglaublicher Brutalität ist meiner Ansicht nach Gewalt, die dann so erodiert, ist ein Ausdruck auch sexuelle Übergriffigkeiten übrigens. Nicht? Und das ist ja fast ein männliches Monopol, in Anführungszeichen, wenn man so will, gerade sexuelle Gewalt, ist Ausdruck davon, dass eigentlich dieses Infragestellen dieses männlichen Souveränitätsanspruchs durch Frauen, durch weibliche Sexualität, eigentlich ja ein Infragestellen durch das eigene Begehren, was auf die Frau und die Weiblichkeit programmiert ist. Das heißt, es gibt eine innere Abwehr von Weiblichkeit und die sich häufig in Gewalt gegen Frauen zum Ausdruck bringen kann. Jedenfalls in den Gesellschaften mit männlicher Dominanz und Vorherrschaft.
Rolf Pohl ist emeritierter Professor für Sozialpsychologie an der Universität Hannover und zu seinen Arbeitsschwerpunkten der Geschlechterforschung gehören die Themen Männlichkeit, sexuelle Gewalt und männliche Krisendiskurse. Er ist außerdem Autor des Buches Feind mit Frau, Männlichkeit, Sexualität, Gewalt und die Abwehr des Weiblichen und wird heute Abend 19 Uhr im studentischen Aufenthaltsraum der Uni Halle, also am Steintor Campus, einen Vortrag halten. Ihr seid herzlich eingeladen, dorthin zu gehen, dem zu lauschen und zu diskutieren. Und mit diesem Veranstaltungstipp schließen wir die Ausgabe der Antifa News für diese Woche und wünschen ein erträgliches Restleben. Ah!